Wir werden ja zu Beginn der Weihnachtsgeschichte mit ein paar ziemlich trockenen historischen Hintergrundinfos gefüttert. Da hören wir von einem Kaiser Augustus und von einem Statthalter Quirinius und von einer Volkszählung, die da stattfinden soll. Man kann sich ja mal fragen, was soll das eigentlich? Also was nützt das? Ich glaube, es hat einen guten Sinn, dass das da steht. Die Weihnachtsgeschichte fängt ja gerade nicht an mit es war einmal in einem fernen Land vor einer langen Zeit, bla bla so ein bisschen, eben weil wir es hier nicht mit einem Märchen zu tun haben, sondern der Lukas, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, der möchte ganz klar sagen, Leute, das sind historische Tatsachen, was ich hier euch berichte. Zur Zeit von Kaiser Augustus, als der und der Statthalter in Syrien war und so weiter, sind also, wie mal ein christlicher Historiker gesagt hat, es ist datierbar und lokalisierbar, was hier passiert. Also es passiert in der realen Welt. Wir zoomen mal ran. Hier geht es um einen Mann namens Josef, der wohnt mit seiner Verlobten Maria in einem unbedeutenden paar hundert Leute-Kaff namens Nazareth. Er stammt aber aus Bethlehem, aus der Stadt, wo Jahrhunderte vorher der große König David von Israel auch herkam. So, und wegen dieser Volkszählung müssen die jetzt aus irgendeinem Grund nach Bethlehem, wo er herstammt. Laut Google Maps sind das ungefähr 150 Kilometer. Das fährst du schon mit dem Auto nicht mal eben so, aber damals zu Fuß oder mit Reittier, das ist schon eine komplette Hausnummer. Nochmal, laut Google Maps sind das 30 Stunden reiner Reiseweg. Wenn du dann noch Pausen, Übernachtung und so weiter reinrechnest, kommt schon was zusammen. Sehr erschwerend kommt dazu, Maria ist hochschwanger. Als meine Frau hochschwanger war, da haben wir mal ab und zu so eine Runde um den Steenfelder Badesee gedreht. Das ist eigentlich eine gemütliche Runde, aber das war schon zu viel. Aber dann so eine Reise, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Für Josef und Maria ist wahrscheinlich auch diese ganze Schwangerschaft sowieso schon keine einfache Geschichte. Denn Gott sagt in der Bibel sehr klar, Sex gehört in die Ehe. Und naja, nun waren die beiden allerdings nicht verheiratet, sondern nur verlobt, in Anführungsstrichen. Wenn wir mal ein Kapitel vorher gucken, ihr kennt die Geschichte, da hat ein Engel zu Maria gesprochen und hat zu ihr gesagt, dass sie als einziger Mensch der Weltgeschichte ein Kind auf übernatürliche Weise zur Welt bringen könnte. Durch den Heiligen Geist, der sie überschatten würde, der Heilige Geist würde ein Kind in ihr entstehen lassen, ohne dass ein Mann beteiligt war. So, das ist dann spätestens eine Stelle, wo viele sagen, ja, was für ein Blödsinn, das weiß man doch, dass das nicht passieren kann. Also ich würde sagen, wenn Gott das hinkriegt, diese ganze Welt und dieses ganze Universum zu erschaffen, aus dem Nichts heraus, dann ist es für ihn ein leichtes, so ein kleines Kind in einer Frau entstehen zu lassen, ohne dass ein Mann da irgendwie mitwirkt. Also wenn man das jetzt mal mit der Schöpfung vergleicht, das ist schon eher die kleinere Nummer, könnte man sagen. Warum sollte es für ihn nicht möglich sein? Einfach vielleicht mal so als Gedanken mitnehmen. Ich glaube, das muss man nicht als Legende abtun. Ja, wie gesagt, schwanger, aber nicht verheiratet. Und gegen die Leute auf dem Dorf, die dann so reden, ist natürlich kein Kraut gewachsen. Josef hat Maria diese Geschichte über die übernatürliche Zeugung und so hat ihr das geglaubt. Und er ist bereit, dieses kleine Kind als seins anzunehmen. Ja, aber was ist mit den ganzen anderen Leuten? Familie, Nachbarn und sowas? Ein unverheiratetes Pärchen erwartet ein Baby und aber die hatten nichts miteinander. Das war der Heilige Geist. Glaubt mal sofort, ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, es war für die beiden schon irgendwie eine Belastung. Diese ganze Geschichte, vielleicht haben sie sich gefragt, warum wir? Was soll das? Also ist das überhaupt wahr oder haben wir das irgendwie geträumt oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einige Leute um sie herum gab, die sie eine gewisse Ablehnung haben spüren lassen. Wissen wir nicht, der Text erzählt nichts darüber, aber es könnte sein, dass sie hier einige Steine auf dem Herzen herumschleppen, Maria und Josef. So, jetzt heißt es, als sie dort waren in Bethlehem, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Sind so ein paar Sätze, über die man, glaube ich, schnell hinwegliest, aber machen wir uns mal klar, was das hier heißt. Als die zwei nach einer langen, langen Reise endlich in Bethlehem ankommen, macht sich das Kleine bemerkbar und will endlich raus. Vielleicht haben die Bewegungen bei der Reise irgendwie auch so ein bisschen das Kind schon in die Startlöcher gebracht. Aber jetzt gibt es einen sehr heftigen Rückschlag. Es sind aus ganz Israel Leute nach Bethlehem gekommen und es gibt keinen Platz mehr zu übernachten. So, und Maria und Josef konnten ja damals nicht irgendwie per Handy dann im Vorhinein gucken, wo ist denn da noch was frei? Hotelscout oder so, ich weiß nicht. Und es war jetzt keine Zeit, noch irgendwie groß was abzusuchen, denn das Kind ist auf dem Weg. Ja? Also es kam die Zeit, dass sie gebären sollte, heißt ja wahrscheinlich im Klartext, die Wehen haben eingesetzt. Also es wird echt höchste Eisenbahn. Ja, und dann nehmen sie das Einzige, was noch übrig ist. Irgendjemand hat noch einen Stall frei. Wer von euch war schon mal im Stall? Mal die Hand hoch. Ja, ist ein toller Ort, um ein Kind zur Welt zu bringen. Ne? Ja, sie kommen in einem Stall unter, zwischen müffelnden Tieren. Wahrscheinlich ist es dunkel, vielleicht zugig. Aber immerhin, sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie haben Raum für sich und die Reise ist geschafft. Und dann heißt es kurz und bündig, sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Zur selben Zeit, ein paar Kilometer entfernt, stehen einige Hirten draußen auf dem Feld, ihren Namen erfahren wir nicht. Die schlagen sich draußen die Nachtwache bei ihren Tieren um die Ohren. Auch für sie ist es eigentlich eine Nacht wie jede andere, könnte man sagen, wie hunderte Nächte vorher auch. Ist nichts Besonderes. Bis aber ein Engel erscheint. Und von der einen auf die andere Sekunde stehen diese unbekannten Hirten im Zentrum der Weltgeschichte. Ein blendendes Licht umgibt sie auf einmal, eine unbekannte, furchteinflößende Gestalt erscheint ihnen und die können das erst überhaupt nicht einordnen und kriegen erstmal ziemlich Angst. Aber dann fängt der Engel an zu sprechen und sagt, fürchtet euch nicht, keine Angst, alles okay. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, Jesus Christus, der Herr, in Bethlehem, der Stadt König Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen, in einem Futtertrog. Und dann bleibt es nicht bei dem einen Engel, nachdem er zu Ende gesprochen hat, erscheint über den Hirten, ja, man kann sagen, der Himmel tut sich auf. Es erscheint eine Armee von Engeln, die feiern und die jubeln und die singen zu Gottes Ehre und die ganze Region ist erfüllt von ihrem Gesang. Alsbald war da bei den Engeln die Menge, also die ganze Masse der himmlischen Heere von Engeln. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, an denen er gefallen hat. Dann fahren die Engel wieder zum Himmel und die Hirten sagen, Leute, auf geht's, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte, ich glaube wörtlich heißt es sogar, die Tatsachen sehen, die da geschehen sind, die uns der Herr kundgetan hat. So, dann dauert es wahrscheinlich eine Weile, bis sie ganz Bethlehem abgesucht haben. Es ist, wie gesagt, sehr viel los wegen der Volkszählung. Und andererseits gibt es wahrscheinlich nicht so viele Neugeborene, die in einer Krippe im Stall liegen. Und irgendwann finden sie Maria, Josef und den kleinen Jungen mit Namen Jeschua. Jesus, was bedeutet, der Herr ist Rettung. Dann zum Schluss, als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort, also die Nachricht aus, dass zu ihnen von diesem Kind gesagt war und alle, vor die es kam, erstaunten über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Ja, soweit der Bericht über die Geburt von Jesus. Wir kennen das alle von klein auf, jedes Jahr an Weihnachten hören wir das wieder und ich glaube trotzdem ist es gerade gut, das jedes Weihnachten wieder zu hören, weil man nicht genug darüber staunen kann, was hier passiert ist und weil es, glaube ich, immer noch etwas zu entdecken gibt an dieser Geschichte und etwas zum noch tiefer Durchdenken und zum Feiern. Wenn wir in die Bibel rundherum gucken, erfahren wir, dieses Kind ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern dieser Jesus ist Gott in Person. 1. Johannes 5,20, der Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser Mensch, dieses kleine Baby, was da in Bethlehem geboren wurde, ist Gott. Frag mich nicht, wie das geht, aber die Bibel lässt das so stehen. Wir haben es bei diesem Menschlein in der Krippe von Bethlehem mit dem ewigen, allmächtigen Gott zu tun. ja, sein Leben als Mensch hat gerade erst begonnen und doch hören wir schon so viel über Jesus und so viel damit über Gott in dieser Geburtsgeschichte. Erstens, Jesus ist ein einfacher Prinz vom Dorf, habe ich es mal überschrieben. Jesus ist von königlicher Abstammung. Er stammt ab von König David von Israel, aber interessanterweise umgibt ihn kein Luxus, kein Prunk und kein Glanz. Seine Eltern sind trotz dieser Abstammung ganz einfache Leute vom Dorf. Josef ist Handwerker. Ich glaube, Zimmermann entspricht heute am ehesten einem Architekten. Also Jesus ist zwar von Geburt her ein Prinz Israels, aber er kommt nicht in einem Palast zur Welt, in einem weichen Bett, in einem luxuriösen Gemach, wie man so sagt, mit einem goldenen Löffel im Mund, sondern in einem Stall. Ja, das ist schmutzig da. Also es gibt kein medizinisches Personal, da sind Tiere, da liegt Stroh rum. Und dann noch nicht mal irgendwie in Rom oder Athen oder so, die großen Städte damals, ja, sondern in Bethlehem. Das kannte damals außerhalb von Israel kein Mensch, wahrscheinlich. Völlig unbedeutend. Die Bibel spricht davon, dass Jesus einmal König über das ganze Universum sein wird, der dem alles unterworfen sein wird, der alles regieren wird, in Liebe, in Wahrheit, in Gerechtigkeit und vor dem auch wir einmal stehen werden und auch Rechenschaft über unser Leben ablegen werden. Aber das wird erst bei seinem zweiten Kommen am Ende der Weltgeschichte der Fall sein. Zuerst wollte er, dass wir ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Gott wird Mensch, er kommt in ganz einfache Verhältnisse rein, nicht irgendwo in die ganz oben liegende High Society, nicht in die Oberschicht, sondern ganz bodenständig, weil er unser Leben kennenlernen will, von den ganz normalen Menschen wie du und mir. Gott will nah bei uns Menschen sein, er will unser Leben kennen, da sein, wo wir sind, erleben, was wir im Leben so durchmachen. Und deshalb kommt er als ein Armer, als ein Demütiger, als ein Einfacher, ganz nahbar, der eben nicht irgendwie völlig unerreichbar, ganz weit weg ist, wo ich nie hinkommen werde, sondern dein und mein Leben kennt, deine und meine Probleme zu seinem Herzensanliegen macht. Und er will in deinem und meinem Leben voll dabei sein. Ein zweites, das ist eigentlich eine eigene Predigt wert, Gott wird ein Säugling, Gott wird ein Baby. Unser Raphael ist schon 15 Monate alt, ich erinnere mich aber noch sehr genau an September letzten Jahres und ich habe damals manchmal so gedacht, Mensch, der war so ein Würmchen, irgendwie gerade mal 50 Zentimeter. Und da habe ich so manche Momente lang gedacht, sowas wird Gott? So ein kleines Ding, irgendwie so ein Baby? Ja, ganz genau. Nochmal, Jesus wird einmal als allmächtiger, gerechter Herrscher über alles herrschen, was existiert. Und er wird Gericht halten über das Böse in der Welt, auch über das Böse in meinem Leben. Und er wird machtvoll erscheinen am Ende der Zeit. Aber zuerst sollten wir ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Zuerst, bei seinem ersten Kommen, legt er alle Macht ab, alle göttliche Majestät. Und er wird das Verletzlichste und Hilfloseste und Machtloseste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Baby. Ich glaube, er kommt als Säugling zur Welt, weil er zeigen will, ich will von euch mit Liebe und von Herzen aufgenommen werden. Ich bitte und ich werbe um eure Liebe. Ich möchte von euch aufgenommen werden, so wie eine Mutter und ein Vater ein kleines Kind aufnehmen, die fürs da sind. Ich bitte und rufe auf die demütigste, auf die zärtlichste Weise an jeden von euch ganz persönlich, schenk mir deine Liebe. So wie ein Baby, das seinen Arm ausstreckt und auf den Arm genommen werden will, bittet Gott, du bist die Liebe meines Lebens, lass mich auch deine Liebe deines Lebens werden. Ein drittes und letztes, Gott wird ein Retter. Haben wir vorhin gehört. Euch ist heute der Retter geboren, sagte der Engel. Das ist der weniger angenehme Teil der Weihnachtsbotschaft. Wenn ich einen Retter brauche, dann heißt das, dass ich in irgendeiner Not bin. Ja, wenn irgendwo der Rettungsdienst kommen muss, dann ist es gut, dass er kommt, aber das heißt, es liegt eine Notlage vor, eine schwierige, gefährliche Situation. Und davon hat Jesus auch später als Erwachsener ganz deutlich gesprochen, solange es Sünde in unserem Leben gibt, solange Dinge zwischen Gott und mir sind, die meine Beziehung zwischen ihm verhindern oder zerstören, solange bin ich von Gott abgeschnitten Und das bedeutet, ich werde nie den Sinn meines Lebens und das Ziel meines Lebens wirklich finden, wenn ich ihn nicht habe. Und wenn ich mit meiner Sünde beladen sterbe, dann bin ich auch vom Himmel ewig ausgeschlossen. Denn so kann ich nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das ist der traurige und der sehr unschöne Hintergrund der Weihnachtsgeschichte. Aber die strahlt und leuchtet umso schöner, wenn wir sie vor diesem Hintergrund verstehen. Wie so ein Gemälde, sage ich mal, was einen dunklen Hintergrund hat und in der Mitte ein leuchtend helles, farbiges, strahlendes Motiv. Es kommt umso mehr zur Geltung. Wie geht Gott mit unserer Sünde um, mit unseren Wegen, die uns von ihm wegziehen, statt zu ihm hin? Nicht als hartherziger, ahndender, angstmachender Gott, der nur so am Abzug sitzt und darauf wartet, dass er endlich abdrücken kann, wenn ich den kleinsten Fehltritt tue. Nein, sondern er kommt in dieser Nacht in Bethlehem, weil er 30 Jahre später als erwachsener Mann in den Tod gehen wird für mich. Er liebt mich, er liebt dich so sehr, dass er sein Leben hingibt, dass er deine und meine Sünden auf sich nimmt und sagt, ich trage sie an deiner Stelle. Du musst und du kannst und du musst sie nicht selbst bezahlen. Und alle Schuld, alle Bosheit, alles Versagen meines Lebens nimmt er mit an dieses Kreuz. Er ersteht am dritten Tag auf von den Toten und öffnet für uns die Tür ins ewige Leben. Und öffnet für uns die Tür in die Gemeinschaft mit Gott. Und eine lebendige, reale Hoffnung über den Tod hinaus ist die Folge daraus. Denn wenn ich mit Jesus verbunden bin, bereitet er mir eine Wohnung im Himmel vor, in seinem ewigen Königreich, wo es nichts Böses, nichts Trauriges mehr gibt. Und diese ganze Licht-Dunkel-Thematik an Weihnachten spielt unter anderem genau darauf an, dass es eine Welt gibt, wo wir wirklich hingehören, nämlich die Welt Gottes. Und dahin sind wir unterwegs, aber eben nur durch Jesus ist der Zugang dahin offen. Und das müssen wir persönlich auch annehmen. Jesus sagt, viele Jahre nach dieser Nacht in Bethlehem, wer an mich glaubt, durch ein persönliches, bewusstes Ja-Wort zu mir und wer bei mir bleibt, mit mir durchs Leben geht, dem schenke ich einen echten Neuanfang und dem schenke ich das wahre Leben, so wie Gott es eigentlich für uns gedacht hat. Ein Leben mit Gott, das meine tiefsten Sehnsüchte, das meine tiefsten Bedürfnisse stillt und das alles andere in meinem Leben positiv verändert. Damit ein letzter Gedanke. Ich weiß nicht, wie das Jahr 2022 für euch gewesen ist. Für Yvonne, Raphael und mich war es teilweise ein sehr heftiges Jahr. Und wie ich im Kakenblatt schon geschrieben habe, ich werde vieles in 2022 nicht vermissen und ich bin offen gestanden froh, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist. Und vorhin habe ich nochmal vor dem Gottesdienst in die Nachrichten geguckt, ich habe es bald wieder weggeklickt. Ukraine-Krieg, diese Ausschreitung in Paris, Wintersturm in den USA, um eine kleine Auswahl zu nennen. Und man könnte sich ja echt die Frage stellen, sag mal, wie soll man eigentlich in so einer Welt Weihnachten feiern? Diesen Gedanken kann man dann haben, wenn Weihnachten bedeutet, wir ignorieren alles Schlimme und Dunkle und tun so, als sei alles okay. Das ist aber nicht Weihnachten. Weihnachten heißt gerade, Gott macht sich auf den Weg in diese Welt. Der barmherzige, leidenschaftlich liebende Gott, er kommt hier hinein, weil er bei uns sein will. Und weil er durch sein Königreich genau diese kaputte Welt verändern möchte. Indem er Menschen umgestaltet, indem er ihnen ihre Sünden vergibt, sie mit Gott wieder vereinigt, dass sie innerlich neu werden, dass sie mit Gott in einer Liebesbeziehung leben und diese Liebe auch die Welt um sie herum anfängt zu prägen. Das bedeutet Weihnachten. Gottes Licht kommt in unsere Welt. Und ich möchte noch eine Nachricht vorlesen, die mir eine befreundete Person geschrieben hat, die dieses Jahr mit schwerer Krankheit zu kämpfen hatte und sehr tiefe Momente erlebt hat. Für mich ist Weihnachten das größte Wunder, dass Gott am dunkelsten Tag des Jahres kommt. Das macht er extra. Er kommt mitten in mein Dunkelstes hinein, um bei mir zu wohnen. In diesem Jahr erlebe ich das Dunkel wie nie zuvor. Deshalb freue ich mich so auf sein Kommen, weil ich es so nötig brauche. Und ich will mit allen Kräften warten, dass er es bei mir hell macht. Lass uns beten. Jesus Christus, du Sohn Marias, du Nachfahre König Davids, du bist für mich in diese Welt gekommen, als einfacher Prinz vom Dorf. Du hast deine Allmacht und Herrlichkeit abgelegt, wurdest ein Mensch wie ich und willst mir ganz persönlich nahe sein. Du kamst als hilfloses Kind, wie auch ich mal eins war, und wie ein Kind bittest du, dass ich dir meine Liebe schenke. Du kamst als mein Retter, der mir meine Sünde vergibt, der mir Hoffnung gibt, wo alles zum Verzweifeln ist, der es da hell und heil macht, wo Dinge in meinem Leben dunkel und zerbrochen sind. Ich danke dir, dass du aus Liebe zu mir alles gegeben hast, sogar dein Leben am Kreuz. Heute feiern wir Weihnachten und ich bitte dich, dass du mir neu begegnest. Ich öffne dir neu die Tür meines Lebens und möchte mit dir verbunden sein, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Komm mit deinem Segen, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Gnade und mit deinem Frieden in mein Leben hinein. Amen.